NDR Info. Themen des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Tag. Ein neuer Tag, eine neue Überraschung aus dem Weißen Haus in Washington. Die USA verlassen die Unterstützung der Ukraine. Und was das bedeutet, hören wir gleich. Und dazu ein Interview mit der linken Politikerin Özlem Demirel. Außerdem blicken wir noch nach Kairo. Dort berät die Arabische Liga über die Zukunft des Gazastreifens, aus dem Trump ja ein Nobelhotelparadies machen will. Es ist ja nun kein Minitekel mehr, sondern bitterer Ernst. Was viele befürchtet haben, ist nun eingetreten. Der Hauptunterstützer der Ukraine im Kampf gegen Russland, die USA, sind ausgestiegen. Präsident Trump hat alle Unterstützung erst einmal angehalten. Auch diejenigen Rüstungsgüter, die auf dem Weg sind in die Ukraine und noch nicht ausgeliefert, werden gestoppt. Der Präsident will Einzelheiten in einer Rede vor dem Kongress heute Nacht unserer Zeit erläutern. Aus Washington, Ralf Borchert.
Regierungsmitarbeiter sprachen von einer Pause in der US-Militärhilfe. Diese werde so lange gelten, bis Präsident Donald Trump feststelle, dass die Ukraine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen zeige. Von den oppositionellen Demokraten kommt heftige Kritik. Der Abgeordnete Dan Goldman sprach von einer weiteren Erpressung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nach dessen Rauswurf aus dem Weißen Haus vergangenen Freitag. Der frühere NATO-Oberbefehlshaber in Europa, James Stavridis, sagte, Trumps Ankündigung nütze dem russischen Präsidenten Putin und den mit Russland verbündeten Ländern China, Iran und Nordkorea. Sein Rat an Präsident Zelensky sei, sich nicht zu entschuldigen und als Teil einer Gruppe europäischer Staaten Washington zu weiterer Zusammenarbeit aufzufordern. Nach Einschätzung des US-Admirals wird die Ukraine ohne weitere amerikanische Hilfe ab Mai erhebliche Probleme in der Abwehr russischer Angriffe bekommen. Es wird erwartet, dass Präsident Trump in seiner Rede vor dem Kongress weitere Details zum Stopp der Ukraine-Hilfe und den Zöllen nennt.
In der Info der Verkehrsservice. Achtung bitte in beiden Richtungen auf der A7 Hannover-Kassel zwischen Hildesheim und Raststätte Hildesheimer Börde. Hier wegen Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Das betrifft die A7 Hannover-Kassel zwischen Hildesheim und der Raststätte Hildesheimer Börde. Hier werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Die USA haben bei weitem die meiste Unterstützung für die Ukraine in den vergangenen 3 Jahren geleistet. Etwa 66 Milliarden Dollar sind es gewesen. Dazu zählen zum Beispiel Munition, Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrsysteme und so weiter. Noch halten die Vorräte, aber lange kann sich die Ukraine damit wohl nicht mehr gegen Russland verteidigen. Die Rüstungsproduktion im eigenen Land kann das wohl nicht kompensieren. Aus Kiew, Peter Sawicki.
Eine gewisse Beschwichtigung war zu vernehmen, als sich gegen Mittag Dennis Schmichal zu Wort meldete. Zur Aussetzung der Militärhilfe durch die USA sagte der ukrainische Regierungschef zunächst: Stand gestern Abend habe ich keine Information darüber, dass etwas gestoppt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir die gesamte Hilfe erhalten. Heute Morgen hatte ich mich nicht mit dem Verteidigungsminister abgestimmt, ob es irgendwelche Änderungen gab. Hätte es welche gegeben, hätte er mich sicherlich informiert. Das könnte allerdings bloß bedeuten, dass die technische Umsetzung des Lieferstopps noch im Gange war. Die Einberufung einer geschlossenen Sitzung des Verteidigungsausschusses im ukrainischen Parlament war jedoch ein Hinweis darauf, dass man sich in Kiew sehr wohl mit einem vorläufigen Ende von US-Waffenlieferungen befasst. Die Reaktionen in der Ukraine auf die Meldungen aus den USA umfassten neben Empörung auch Sorge vor den möglichen Folgen. Hierzu verwies der Militärexperte Valeri Romanenko auf besonders sensible Bereiche. Etwa 30% der Waffen stammen aus den USA. Die Unterbrechung der Waffenlieferung ist nicht so sehr im Hinblick auf die Menge von Bedeutung, sondern es geht um Exklusivität. So werden beispielsweise Patriot-Flugabwehrraketen nur von den USA geliefert und hergestellt. Das gilt auch etwa für die Munition für F-16-Kampfjets oder HIMARS-Systeme. Der Abgeordnete und Verteidigungspolitiker Fedor Venislavsky sprach von einem zeitlichen Sicherheitspolster von etwa 6 Monaten, in denen die Ukraine ohne weitere US-Waffenlieferung auskommen könnte. Militärexperten auch im Ausland bemerkten hingegen, dass ein längerfristiger Lieferstopp bereits im Sommer zu spürbaren Nachteilen an der Front zu führen drohe, weshalb die Ukraine Alternativen suchen müsse. Der Politologe Oleksandr Musienko sagte, dass zumindest der Kampfeswille vieler Soldaten nach seiner Beobachtung ungebrochen bleibe. Er hob zudem gewachsene Kapazitäten der ukrainischen Rüstungsindustrie hervor. Musienko ging außerdem auf die Frage ein, was Donald Trump mit dem Lieferstopp politisch erreichen will. Leider scheint es mir, dass Trump ein schnelles Ende dieses Krieges will, ungeachtet der aktuellen Position der Ukraine. Und letztlich müssen wir verstehen, dass angesichts der gegenwärtigen Lage ein schnelles Ende des Krieges bedeutet, auf Putins Maximalforderungen einzugehen, was für uns inakzeptabel ist. Mit Blick auf das weitere Verhältnis zu den USA äußerte sich Premier Denis Schmichal betont konziliant. Bezüglich unserer Zusammenarbeit mit den USA wiederhole ich, sie sind unser strategischer, äußerst wichtiger Partner. Wir sind ihnen dankbar und werden alles tun, damit unsere Zusammenarbeit auf dem gleichen Niveau fortgesetzt wird wie bisher. Es gibt jeden Tag Kontakte mit der Präsidialverwaltung, mit dem Kongress und diese Arbeit wird fortgesetzt. Damit dürfte unter anderem das ausgehandelte Rohstoffabkommen gemeint sein, zu dessen Unterzeichnung es vergangenen Freitag nicht gekommen war. Doch Schmichal fügte auch hinzu, dass es der Ukraine um einen gerechten und sicheren Frieden gehe, was heißen könnte, dass man in Kiew derzeit nicht bereit ist, einem nachteilhaften Waffenstillstand mit Russland zuzustimmen, sowie sich Forderungen aus Moskau ohne weiteres zu beugen.
Die USA stoppen also die Militärhilfe für die Ukraine. Das ist ein Paukenschlag. Selbst Güter, die auf dem Weg sind, werden angehalten und nicht ausgeliefert. Jetzt muss Europa ran, da sind sich alle einig. Bereits am Sonntag hatte ja der britische Premier Starmer zu einer Konferenz eingeladen, auf der Ideen für Sicherheitsgarantien ausgetauscht wurden. Und am kommenden Donnerstag sollen diese Fragen unter anderem auf einem EU-Sondergipfel weiter diskutiert werden. Aber vorher hat bereits Kommissionschefin von der Leyen ihre finanziellen Vorstellungen für eine Aufrüstung präsentiert. Helga Schmidt ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Wie viel Geld will denn von der Leyen für die Verteidigung mobilisieren?
Der Plan von Ursula von der Leyen sieht eine Aufrüstung vor, wie es sie in Europa noch nicht gegeben hat. Da ist einmal ein 150 Milliarden Euro Topf, aus dem die EU Kredite vergeben könnte, um die Mitgliedsländer bei der Aufrüstung nochmal direkt zu unterstützen. Und die zweite Idee ist eine Lockerung der Schuldengrenzen, die ja in ganz Europa durch den Maastricht-Vertrag vorgegeben werden. Sie sollen aufgeweicht werden. Und das bedeutet, wenn ein Land Milliardensummen, und um Milliardensummen geht es ja hier, in den Kauf von Waffen investiert, dann würden diese Investitionen nicht mehr auf die Schuldengrenzen angerechnet.
Also es geht in der Tat hauptsächlich um Schulden. Können denn da eigentlich bereits jetzt hochverschuldete Länder überhaupt mit?
Also dieser 150 Milliarden Topf, der ist genau für die hochverschuldeten Länder vorgesehen, denn das sind ja ausgerechnet die großen EU-Länder, auf die es ankommt. Das sind Frankreich, Italien und Spanien, die mit über 100% ihrer Wirtschaftskraft verschuldet sind. Die können eigentlich wenig drauflegen, ohne dass die Bonität, also die Glaubwürdigkeit des Euro gefährdet würde. Und deshalb sollen sie aus einem gemeinschaftlich finanzierten Topf dann ihre Aufrüstung bezahlen können. Und ob das funktioniert, da wird es dann ganz entscheidend auf Deutschland ankommen. Denn jeder deutsche Finanzminister war bisher noch sehr kritisch, sehr vorsichtig, wenn es um Gemeinschaftsschulden ging.
Ja, und aus Deutschland kommt momentan nichts, weil da über Regierungsbildung sondiert wird. Können die Europäer denn darauf warten?
Die europäische Sicherheitspolitik kann sicher nicht darauf warten. Der Plan, den wir jetzt heute von der Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehört haben, der wird ja auf dem Verhandlungstisch liegen übermorgen, Donnerstag, beim Sondergipfel. Dann kommen alle 27 Staats- und Regierungschefs nach Brüssel. Und ja, ich denke, die Herausforderung für Berlin ist jetzt, dass sich die noch amtierende Bundesregierung, der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz mit Friedrich Merz auf eine gemeinsame Linie einigt, der ja Bundeskanzler werden will. Das erwarten die Europäer, dass das größte Mitgliedsland jetzt wieder handlungsfähig in dieser schwierigen Frage wird.
Jetzt wird also Handlungsfreiheit gewährt in Form von Schulden. Die Mitgliedstaaten können das Geld ausgeben für Rüstungsmittel. Für was eigentlich genau? Für die eigenen Rüstungen oder geht das irgendwie indirekt an die Ukraine?
Ja, das geht ja Hand in Hand, weil so viel geliefert worden ist in der Vergangenheit, in den vergangenen 3 Jahren an die Ukraine, sind jetzt die Waffenlager, vor allen Dingen auch die Munitionslager in den Mitgliedsländern relativ leer. Und eine ganz besondere Herausforderung ist natürlich jetzt gegeben durch die Entscheidung von Donald Trump, von dem man den Eindruck hat, dass er die Seiten gewechselt hat, dass er jedenfalls in der Ukraine-Politik die Ziele Putins mitverfolgt. Und das bedeutet, dass die Gefahr besteht, Militärexperten sagen, die realistische Gefahr, dass das, was die Amerikaner bisher geleistet haben zur Hilfe für die Ukraine, aber auch zur Sicherheit von Europa, dass das fehlen könnte. Das muss ausgeglichen werden. Das sind an erster Stelle Fähigkeiten wie Transport von Panzern, dass die von A nach B kommen, aber auch von Truppen und vor allen Dingen Luftabwehr zum Abfang von Raketen und ganz wichtig, die Information, die über Satelliten kommt, das wird ja im Moment unter anderem von Elon Musk gesteuert. Und da besteht die große Sorge, dass das abgeschaltet werden könnte. Das würde nämlich bedeuten, dass die Soldaten in der Ukraine nicht mehr die Ziele genau identifizieren können, aus denen Russland Raketen gegen die Ukraine abfeuert.
Und das kann Europa liefern?
Das kann Europa noch nicht liefern, deshalb ist die Sorge ja so groß, dass Donald Trump ernst macht und diese Hilfen jetzt nicht nur einfriert, sondern möglicherweise ganz streicht. Aber jedem in der Europäischen Union ist inzwischen klar, dass die Europäer da ja im wahrsten Sinne des Wortes nachrüsten müssen, dass sie diese Fähigkeiten, die bisher die Amerikaner als verlässlicher NATO-Partner geliefert haben, dass sie die möglichst schnell auch selbst bereitstellen können.
Helga Schmidt aus Brüssel. Ja, die Entscheidung von US-Präsident Trump sorgt auch in Deutschland für große Besorgnis. Denn Europa wird das alles, was die USA für die Ukraine getan hat, nicht ausgleichen können, haben wir gerade auch aus Brüssel gehört. Deutsche Stimmen werden lauter, jetzt mehr in die Verteidigung zu investieren. Das müsse auch die neue Bundesregierung sicherstellen. Dietrich Karl Meurer aus der Hauptstadt.
Wir haben Trump einfach nicht ernst genug genommen,
sagt der SPD-Außenpolitiker Michael Roth bei NDR Info. Roth zieht einen historischen Vergleich mit dem 9. November 1989.
Das, was wir derzeit erleben, das gleicht dem an Dramatik, aber leider nicht zum Guten wie damals, sondern zum Bösen.
Der Sozialdemokrat betont, dass Europa zu lange auf den Schutz der USA vertraut habe. Roth mahnt, die fehlende Militärhilfe der USA für die Ukraine werde kurzfristig durch Europa nicht ausgeglichen werden können. Auch der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte sieht die Entscheidung Trumps kritisch.
Das ist ein umfassender Bruch der bisherigen Zusagen und wird die Ukraine unter starken militärischen Druck bringen.
Europa müsse nun Geschlossenheit zeigen und alle Kräfte bündeln. Der Christdemokrat befürchtet, dass die Ukraine nun ohne militärische Ausbildung der USA auskommen muss und auch ohne Geheimdienstinformationen. Mit Sorge blickt Otte auch auf die deutsche Verteidigungsfähigkeit, die gerade Thema ist bei den Sondierungsgesprächen von Union und SPD zur Bildung einer Regierungskoalition.
Deutschland hat ja sowohl finanzielle als auch militärische Ausrüstung zur Verfügung gestellt, allerdings versäumt, selbst im massiven Bereich nachzuproduzieren. Das bringt jetzt die Sondierungsgruppe erheblich unter Druck.
Ganz ähnlich äußert sich André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbands. Im ZDF-Morgenmagazin mahnt er, Deutschland und Europa müssten die Verteidigung dringend stärken.
So oft gab es einen Weckruf, ich mag diesen Begriff nicht mehr, jetzt heißt es Last Call. Aber aktuell erkenne ich in Deutschland, Stichwort Sondierungen und auch auf europäischer Ebene, zumindest unter Willigen, dass man verstanden hat, dass man mehr tun muss. Und darauf kommt es die nächsten Tage an. Für die Bundeswehr enorme Herausforderungen im Bereich Material und Personal. Das werden neue Themen sein für eine neue Regierung.
Sagt Wüstner noch, bevor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen 800 Milliarden Euro-Plan zur Stärkung der europäischen Verteidigungsausgaben vorlegt. Die Grünen fordern angesichts der Entscheidung aus Washington, die schon seit Wochen diskutierten 3 Milliarden Euro an Hilfen für die Ukraine nun schnell freizugeben. Grünen-Co-Chefin Franziska Brandner ruft den Finanzminister dazu auf, die entsprechende Vorlage in den Bundestag zu geben. Die USA ziehen sich aus der Ukraine-Hilfe zurück. Damit erhält in Deutschland die Diskussion über die künftige militärische Unterstützung der Ukraine eine neue Dringlichkeit.
Keine Waffen aus den USA mehr für die Ukraine. Was kann Europa nun tun? Ich habe darüber mit Özlem Demirel gesprochen. Sie sitzt für die Linken im EU-Parlament. Dort ist sie Mitglied im Verteidigungsausschuss. Die EU will nun hunderte Milliarden mobilisieren für die Wiederaufrüstung Europas, wie die Kommissionspräsidentin sagt. Gehen Sie da mit?
Es wird Sie nicht überraschen, aber nein, selbstverständlich gehen wir nicht mit. Es ist Wahnsinn, dass jetzt sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch zusätzlich auf der europäischen Ebene jeweils von 800 Milliarden Euro Investitionen in die Aufrüstung geredet wird und massiv alle das Wort der Aufrüstung reden, aber niemand mehr über Diplomatie, über Friedenssicherung redet. Sie wissen, es war eine Lehre aus der europäischen Geschichte, dass man wusste, dass immer mehr Waffen in dieser Welt die Welt nicht sicherer machen wird.
Ja, sagen Sie das auch der Ukraine, denn die wird ja mit Waffen angegriffen. Da müsste sie sich doch mit Waffen auch verteidigen zunächst einmal.
Selbstverständlich hat die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung. Das hat die Linke auch niemals negiert. Im Gegenteil, das haben wir immer gesagt. Doch wenn Sie die Realität in der Ukraine angucken, dann sehen Sie auch heute, dass in der Ukraine laut Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung auch sagt, dass dieser Krieg nicht militärisch zu gewinnen ist und dass man Verhandlungen braucht. Und da muss ich ehrlich sagen, dass die Strategie auch der EU die ganze Zeit zu rufen, kämpft weiter, Jungs, ihr kämpft für unsere Freiheit, ein bisschen zu zynisch auf mich wirkt. Ich möchte nicht mehr, dass junge Männer in der Ukraine sterben und dafür braucht es den Einsatz für Frieden. Doch leider hat die EU als EU in den letzten 3 Jahren keine einzige diplomatische Initiative ergriffen oder gar eine Exit-Strategie entwickelt, wie man den Weg aus diesem Krieg rausfindet. Und das ist komplett gescheitert. Das muss ich an dieser Stelle deutlich sagen. Und jetzt sagen Sie, statt weiter jetzt zum Beispiel an einer Exit-Strategie, an einer Friedensstrategie zu arbeiten, wieder zur Abrüstung in Europa zu kommen, wollen sie noch mehr aufrüsten. Das wird uns alle eine unsicherere Welt hinterlassen.
Friedensverhandlungen, das hört sich ja auch gut an. Wer soll denn da mit wem verhandeln?
Also es wäre richtig gewesen, wenn an den Istanbuler Verhandlungen festgehalten worden wäre, als damals die Ukraine und Russland verhandelt haben. Sie wissen auch, dass in der internationalen Presse immer wieder dann darüber berichtet wurde, dass Großbritannien vor einem voreiligen Friedensschluss gewarnt hat. Ich habe damals scharf die NATO-Strategie kritisiert, diesen Krieg zu verlängern, denn das war eine auswegslose Strategie, nur auf das Schlachtfeld zu setzen. Und deshalb wäre es jetzt auch an der Zeit, dass weiterverhandelt wird. Klar ist, Präsident Trump möchte das gerne nur mit Präsident Putin untereinander ausmachen. Das kann nicht sein. Natürlich muss die Ukraine auch mit am Tisch sitzen. Aber auch Herr Selenskyj muss endlich dann sagen, dass er bereit ist für diese Friedensverhandlungen und auch diese Friedensverhandlungen führen möchte. Stattdessen lädt ihn Großbritannien wieder ein, sozusagen weiter an der Aufrüstung und weiter am Krieg zu arbeiten. Ich glaube, das ist keine Perspektive für die Menschen in der Ukraine.
Dann weiten wir mal den Blick auf das aus, was in den USA nun passiert ist. Präsident Trump hat die Ukraine-Hilfe nun von heute auf morgen komplett gestoppt, so wie es heißt, zumindest vorläufig. Auswirkungen sind jedenfalls da. Die Hilfslieferungen sind gestoppt. Europa ist mutmaßlich jetzt auf sich alleine gestellt. Und wir haben heute früh in unserem Programm mit Michael Roth gesprochen von der SPD. Der hat dazu bei uns Folgendes gesagt. Er meinte, wir hätten bei unserer eigenen Sicherheit viel zu lange auf die USA gesetzt. Da hören wir kurz rein.
Wir sind schläfrig, weil wir uns jahrzehntelang wohlig eingerichtet haben unter dem US-amerikanischen Schutzschirm, einen konventionellen Schutzschirm, einen atomaren Schutzschirm. Wenn es um Sicherheitsfragen ging, wussten wir, auf die USA ist Verlass. Und das ist jetzt nicht mehr. Das zeigt ja auch die Dramatik der derzeitigen Entwicklungen auf. Wir sind auf uns alleine gestellt in Europa. Und wir müssen jetzt in kürzester Zeit Verantwortung für die Sicherheit auf unserem Kontinent übernehmen, für die Ukraine übernehmen. Und das rumpelt mächtig im Karton.
Nun haben Sie, Frau Demirel, eben gesagt, Friedensverhandlungen gefordert und es mehr Waffen bringen, nicht mehr Frieden. Nun hat der US-Präsident jetzt seine Waffen abgezogen. Haben wir denn jetzt Frieden?
Selbstverständlich haben wir keinen Frieden, weil noch kein Friedensschluss da ist. Aber wir müssen genau daran arbeiten. Wissen Sie, Herr Roth hat ja im Folgenden recht. Wir als Linke haben ja immer wieder kritisiert, dass die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland und der EU nicht nur in diesem Ukraine-Krieg, sondern auch darüber hinaus sich ja immer an der Strategie der USA orientiert hat. Und wir haben gesagt, das ist keine Strategie, das ist keine Perspektive. Wir haben die NATO kritisiert, wurden dafür immer wieder massiv angefeindet. Und ich finde, wir hatten ja recht. Die Realität ist nur folgende. Wenn Sie auch die europäischen Verteidigungsausgaben zum Beispiel mit den russischen Vergleichen, liegen diese um ein Vielfaches höher als die Russlands. Und zudem ist Russland noch in einem Krieg. Das heißt, es geht ja nicht nur abstrakt um die Zahlen, sondern auch wirklich die Kapazitäten, die man hat auf See, in der Luft und auf den anderen Wegen. Und auch da sind die Kapazitäten schon um ein Vielfaches höher. Ich möchte noch mal erinnern. Wir sind Europa. Europa hatte zwei Weltkriege. Und wir haben gesehen, dass eben Militarismus und wahnsinnige Aufrüstung niemals den Frieden verteidigt hat. Lassen Sie uns bitte an diesen Lehren festhalten.
Sagt Özlem Demirel von den Linken. Sie sitzt im Verteidigungsausschuss des Europaparlaments.
NDR Info. Die Meinung.
Die USA steigen aus der Unterstützung der Ukraine aus. Unser langjähriger US-Korrespondent und neuer Podcast-Host von Streitkräfte und Strategien, Stefan Niemann, hat dazu folgende Meinung.
Dank Donald Trump könnte der mächtigste Mann der Welt bald Wladimir Putin heißen. Russlands Herrscher bekommt massive Rückendeckung durch seinen Bewunderer im Weißen Haus. Trump hat sich nach einem außenpolitischen Amoklauf auf Putins Seite geschlagen, zum Handlanger des größten Aggressors in Europa gemacht. Aus unserer einstigen Schutzmacht droht ein Sicherheitsrisiko zu werden. Die Folgen für die NATO bedrohlich, für die Ukraine fatal. Denn dass die USA die Militärhilfe für die von Russland überfallene Ukraine aussetzen, wird dort unweigerlich Leben kosten. Männer, Frauen und Kinder werden russischen Angriffen zum Opfer fallen, weil bald Flugabwehrsysteme fehlen, weil Selenskys Truppen die Munition ausgeht, weil die ukrainische Landesverteidigung weder ein präzises Lagebild noch Zielkoordinaten erfassen kann, ohne die Cyberaufklärung der Amerikaner. Trump weiß genau, dass die restlichen NATO-Staaten die durch ihn gerissene militärische Lücke kaum füllen können. Im trotzigen Beharren auf einem de facto Diktatfrieden überlässt er die Ukraine ihrem Schicksal und schiebt die Schuld Selenskyj zu. Zynischer geht's nicht. Ganz nebenbei gibt der Egomane im Oval Office den Totengräber des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Das alles ist furchtbar, aber kein Grund für Endzeitstimmung. Denn Europa könnte noch einiges in die Waagschale werfen. Den warmen Worten an die Adresse Selenskys müssten rasch weitere Waffenlieferungen folgen. Aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland, Taurus inklusive. Der Ukraine beizustehen, damit Putins mörderischer Beutezug gestoppt wird, ist nun allein an uns.
Die Meinung von Stefan Niemann in den NDR-Info-Themen des Tages. Die politischen Vorstellungen des US-Präsidenten haben ja bereits einiges an Verwirrung, Unverständnis und Empörung ausgelöst und nicht zuletzt seine Einlassungen zur Zukunft des Gazastreifens schlugen hohe Wellen. Er wollte Schutt und Munition bergen lassen und aus dem Stück Land die Riviera des Nahen Ostens machen, allerdings ohne die früheren Bewohner. Die sollten derweil woanders hinziehen, wo sie sicher seien, und so verbrämte er seine Vertreibungspläne. In der arabischen Welt löste das Schockwellen aus. Heute treffen sich Vertreter der Arabischen Liga in Kairo, um eine Antwort zu finden auf die Zukunft Gazas. Nina Amin berichtet aus der ägyptischen Hauptstadt.
Am Nachmittag eröffnete der ägyptische Präsident El-Sisi den Sondergipfel der Arabischen Liga in Kairo. El-Sisi sagte zum Gipfelstart, man habe einen umfassenden Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens nach Kriegsende. Sein Land habe mit den Palästinensern zusammengearbeitet, um ein unabhängiges Komitee zur Kontrolle des Gazastreifens zu bilden. Kernpunkt des Plans ist, der Küstenstreifen soll wieder aufgebaut werden, ohne dass die Palästinenser ihr Land verlassen müssen. Sie sollen so lange in Wohncontainern untergebracht werden. Dass sie nach Ägypten oder Jordanien umgesiedelt werden, so wie Trump es vorschlägt, lehnen alle arabische Länder strikt ab. Die Arabische Liga zeigt sich offen für den ägyptischen Plan. Sie rufen die internationale Gemeinschaft und Geldgeber auf, diesen schnell zu unterstützen, heißt es in einem Entwurf, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. UN-Generalsekretär Guterres ist ebenfalls bei dem Gipfel in Kairo dabei und betonte, er unterstütze eine arabisch geführte Wiederaufbauinitiative. Die Beratungen gehen noch bis in den Abend. Nach einem gemeinsamen Fastenbrechen sollen weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.
Und soweit die Themen des Tages auf NDR Info.